Stop. Zappalot.
Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0.
El afeminado cantautor. Ay, perdón. El afamado cantautor grabará para la firma discográfica.
Ein Enterich wird 90. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Schon wissen alle, worum es geht. Donald Duck. 90 Jahre wird eine der berühmtesten Figuren aus dem Duck-Universum in diesem Jahr. Obwohl, legte der ebenfalls berühmte Duck-Zeichner Don Rosa das Geburtsjahr der Ente nicht auf das Jahr 1920 fest? Genaues weiß man nicht. Eine Geburtsurkunde des Erpels ist nicht überliefert. Gesichert ist, dass Donald Duck im Jahr 1934 zum ersten Mal auf der Leinwand auftauchte. In »Die kluge kleine Henne« gab er sein Debüt. Die 90 Jahre danach gleichen einem kometenhaften Aufstieg. Die heutige Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik widmet sich ganz exklusiv dem Jubiläum. In der Sendung zu Gast ist Fabian Groß. Er hat unter anderem den Jubiläumsband »Der dicke Donald« betreut, zeichnet für Übersetzungen verantwortlich und ist insgesamt genau der richtige Fachmann am richtigen Ort, um heute über die Ducks und im speziellen Donald Duck zu sprechen. Guten Abend, Fabian Groß.
Guten Abend.
Ja, wir haben heute das große Glück, dass wir uns hier über ein Geburtstagskind unterhalten dürfen, was, glaube ich, bei vielen Menschen, bei fast allen sehr sympathisch rüberkommt, und zwar Donald Duck. Ihr feiert vom Verlag jetzt mit vielen Jubiläumsausgaben den 90. Geburtstag von Donald Duck. Wenn man im Internet eine kurze Recherche eingibt bei Wikipedia, dann findet man dort den Eintrag, dass Don Rosa, ja auch ein bekannter Zeichner, auf den wir heute nochmal eingehen werden, das Geburtsjahr auf das Jahr 1920 datiert. Wie kommt es zu dieser Abweichung? Es liegt ja keine Geburtsurkunde vor.
Genau, ja. Ja, das hat vor allem was mit dem Unterschied zu tun zwischen einem Geburtstag und einem Jubiläum. Und streng genommen feiern wir natürlich das 90. Jubiläum des Erstauftritts von Donald. Und zwar wurde der 9. Juni 1934 festgelegt. Und das war das Datum, an dem der Trickfilm The Wise Little Hen, in dem Donald Duck, also die ganz frühe Version von Donald Duck, ihr Debüt gegeben hat. Das war ein etwa 7-minütiger Trickfilm aus der Walt Disney Trickfilmreihe Silly Symphonies, wo vor allem bekannte so Volksgeschichten und Märchen mit unterlegter Musik so nacherzählt worden sind. Und natürlich ist Donald schon in diesem ersten Auftritt, weil er ja kein Küken, das aus dem Ei geschlüpft ist, sondern war da schon ein mehr oder weniger erwachsen, in dem Fall noch weniger erwachsen. Und ja, auch bei seinen ersten Comic-Auftritten war er dann ja schon eine ausgewachsene Ente. Und Don Rosa hat sich in den 1990er Jahren Gedanken darüber gemacht, wie denn die fiktionalen Biografien dieser Figuren aussehen könnten. Und zwar vor allem natürlich die fiktionale Biografie von Donalds Onkel, Onkel Dagobert, der ja dann etabliert wurde oder schon etabliert war als jemand, der am Goldrausch von Klondike Ende des 19. Jahrhunderts teilgenommen hat. Und deswegen gibt es bei Onkel Dagobert jetzt zwangsläufig einen Unterschied zwischen dem Jubiläum, also 1947 wurde der erfunden, und dem Geburtstag, den Don Rosa, damit das alles so klappt, auf 1867 gelegt hat. Und ja, indem er halt diese Biografie von Onkel Dagobert immer weiter ausgearbeitet hat, kam er dann irgendwann auf ein Geburtsdatum von 1920 für Donald, dass das so ungefähr passt, dass dann ungefähr 1940 die Neffen Tick und Track geboren sind, sodass sie dann Ende der 40er, Anfang der 50er alle in dem Alter sind, in dem sie Geschichten spielen. Genau. Und deswegen haben wir halt eine Diskrepanz zwischen einem Jubiläum und einem Geburtstag.
Aha, aber so wird ein Schuh draus, so hast du das sehr anschaulich erklärt, so ist es mir nun auch klar geworden. Der Charakter Donald Duck hat aber in seiner Geschichte seit Geburt auch sehr viele Veränderungen wahrgenommen. Du hast es angesprochen, das Debüt war 1934, die kluge kleine Henne. Er taucht ja vorher schon mal so am Rand auf als Figur 1931, noch in einem ganz anderen Outfit, in grüner Lederhose und Tiroler Hut, hatte ich bei euch in den Jubiläumsausgaben gelesen. Das war mir auch gar nicht bewusst, weil man ihn ja eigentlich mit Matrosenmütze und Matrosenhemd kennt.
Ja, also man darf diese Figur, die anscheinend tatsächlich schon in Bilderbüchern Anfang der 30er erschienen ist, man kann die als Vorläufer des heutigen Donald sehen, aber es ist vor allem eine Figur, die den gleichen Namen trägt, das kann man so sagen. Also nachdem Mickey Mouse 1928 erfunden worden war, wurden halt um Mickey Mouse so ein Figurencast gebaut, zum Beispiel halt Rudi Ross oder Clarabella Kuh sind ja auch Namen, die einem heute noch geläufig sind. Und ja, dann kam halt auch die Idee, da sollte eine Ente dabei sein. Und da ja die Alliterationen damals wie heute sehr en vogue waren für Comicfiguren, dachte man halt, ja, Duck, was ist ein schöner Name für Duck? Dann sagen wir doch halt Donald. Und so geisterte wohl die Idee einer Figur namens Donald Duck schon ein paar Jahre herum, bevor man wirklich eine Figur erfunden hat und gezeichnet hat und den Aussehen und Charakter festgelegt hat. Also ja, so ist das halt so eine kleine Vorgeschichte, so eine Randanekdote. Ja, es gab 1931 schon ein Bilderbuch, wo eine Ente namens Donald Duck vorkam, die befreundet war mit Mickey Mouse, aber so richtig ihren ersten Auftritt hatte sie dann 1934.
Und da dann ja auch, oder fortan dann mit dem Look, den wir kennen, der von Albert Hörter erfunden wurde, Illustrator, der 1914 vor dem Ersten Weltkrieg in die USA gekommen sind. In diesem Film taucht er zusammen auf mit seinem Kumpel Peter Pick, ein Schwein. Und die beiden sind da noch sehr, das entsprechend dem Charakter eines Faulenzers. Wir gehen gleich auch nochmal auf der dicke Donald an, auf den Jubiläumsband. Da ist der Comic ja auch drin, da können wir nochmal gezielter drauf eingehen. Aber im Film sind die beiden ja auch wohl die Faulenzer. Und dieses Bild von Donald hat sich danach ja doch gewandelt. Der Charakter hat sich weiterentwickelt und als klassischen Faulenzer würden wir ihn ja heute nicht mehr sehen.
Nee, wir würden ihn nicht als klassischen Faulenzer sehen, aber auch, das Witzige an Donald ist ja, dass er halt so facettenreich ist und so viele Gesichter hat. Und darauf basiert ja auch ein bisschen die Idee unseres Comic-Jubiläumsbandes, dass Donald in so vielen verschiedenen Rollen zu sehen ist, aber doch immer er selber bleibt. Also er ist immer wiedererkennbar, aber er kann in einer Geschichte vor Ehrgeiz nur so strotzen und in der anderen bodenlos faul sein. Aber seine wichtigsten Charakterzüge, die behält er eigentlich immer bei. Das ist auch so ein bisschen das Geheimnis seines Erfolgs, würde ich sagen.
Das glaube ich auch. Also diese Vielschichtigkeit auf jeden Fall und dieses Sympathische dabei, wo man sich ja selbst immer wieder entdeckt auch. Bevor wir auf den Comicband kommen, weil da ja auch einige Sachen drin sind, die wir jetzt schon besprechen, die sehr eng mit der Geschichte von Donald Duck als Figur zusammenhängen, wollte ich noch einmal auf den Sprecher eingehen. Das ist mir in eurem Buch auch das erste Mal bewusst geworden, dass es natürlich einen Sprecher in den Filmen gab. Das war Clarence Nash, der 1933 entdeckt worden ist und dann ja bis zu seinem Tod 1985 diese Filme vertont hat, die wir, würde ich sagen, fast alle kennen, dieses Quack, 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 was ich gar nicht nachmachen kann. Da wäre natürlich zum einen die Frage, wie du das einschätzt, wie wichtig auch die Stimme für diese Figur gewesen ist bei dem Durchbruch. Und zum Zweiten natürlich die Frage, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie nach 1985 dann Donald weiter vertont wurde. Heute kann man es wahrscheinlich mit KI machen, Clarence Nash weiter leben lassen, in Anführungszeichen. Aber wie gab es da einen Bruch 1985?
Also erstmal würde ich sagen, dass diese Stimme sehr wichtig war für diese Figur, weil sie die halt schon sehr einzigartig gemacht hat. Also man könnte sich auch fragen, warum aus diesem Film The Wise Little Hen nicht die Figur der klugen kleinen Henne populär geworden ist oder halt die Figur des Peter Pig, sondern dieses Donald Duck. Und ja, da würde ich sagen, Donald sah schon interessanter aus, hatte einfach einen interessanteren Look, aber hatte natürlich auch eine interessantere Stimme. Und das hat sich dann durch diese weiteren Cartoons immer weiter gefestigt, weil das war auch so ein Zusammenspiel aus dem Optischen und dem Stimmlichen, da besonders Donalds Wutausbrüche, dieses wo er dann steht so mit geballten Fäusten und rumhüpft und dabei schnattert, das war ja schon von Anfang an so ein Alleinstellungsmerkmal, das auch zu der Popularität dieser Figur beigetragen hat. Und ja, Clarence Nash war schon sehr wichtig für die Figur, auch in der Folge. Er hat ja nicht nur Donald vertont, sondern auch in den ersten Auftritten Daisy, also mit identischer Stimme, und auch die Neffen, Tick-Tick und Track später. Und ja, natürlich hat das auch Donalds Werdegang im Film, anders als im Comic, etwas limitiert, weil Donald halt im Film kaum verständlich ist. Das ist halt so ein Teilaspekt von Donald im Film. Die waren immer sehr slapstick-lastig und sehr visuell, weil er halt kaum zu verstehen war sonst. Deswegen mussten die Filme immer sehr visuell sein. Und ja, das hat sich bis heute auch nicht geändert, dass Donald in Film und Fernsehen halt nicht so eine komplexe Rolle hat wie im Comic. Ja, und um einmal kurz auf die Nachfolge von Clarence Nash einzugehen. Also nach Clarence Nash, ich glaube, er macht es bis heute, gab es halt einen zweiten Sprecher, der heißt Tony Anselmo, also in den USA. Und der schnattert einfach so, wie Clarence Nash es getan hat, macht also eine fast perfekte Imitation. Und ja, auch wenn der irgendwann mal die Rolle abgibt, dann hoffe ich auf jeden Fall nicht, dass er mit KI ersetzt wird, sondern dass man sich weiterhin um Menschen bemüht.
Das wäre wünschenswert, ja. Nee, genau, aber das war mir auch gar nicht so klar, weil da beschäftigt man sich ja jetzt nur in Vorbereitung zu einer Sendung zu, dass der ja fast 50 Jahre die Stimme gegeben hat dann quasi, ne, von Donald. In dem Band, auf den wir heute in der Sendung wahrscheinlich immer mal wieder eingehen, weil er auch einer der, so habe ich es verstanden, auch einer der zentralen Elemente dieses Jubiläums für den Verlag ist ja der dicke Donald, der jetzt bald erscheint. Der hat ja diese Geschichte, die kluge kleine Henne zum ersten Mal, man liest deutsche Erstveröffentlichungen, als Comic abgedruckt. Und da bin ich drüber gestolpert, habe mir das angeguckt und gedacht, ja, das ist schon auch nochmal ein toller Zeitspiegel, in dem man da guckt, weil dieses Comic ja noch in Reimform geschrieben ist und immer noch schon so eine kleine Bastelscheibe enthielt, wo man quasi rund sich so eine Art Daumenkino, so ein drehendes basteln konnte. Da habe ich mich echt gefragt, wie kommt es, dass gerade so ein, ja, das war ja so die Geburtsstunde mit von Donald, warum das eine deutsche Erstveröffentlichung ist, warum es das nie den Weg hierhin geschafft hat nach Deutschland. War es zu altbacken oder woran lag es da?
Diese Geschichte wurde tatsächlich schon mal zu anderen Jubiläen in anderen Formen abgedruckt. Das ist eine deutsche Erstveröffentlichung in dem Sinne, dass sie erstmals wirklich in dieser Ursprungsversion erscheint, wie sie damals im Jahre 1934, kurz nach Veröffentlichung des Films, in den amerikanischen Sonntagsseiten erschienen ist, also in den Zeitungen. So war das nämlich. So fing Donalds Comic-Karriere an, so fing auch Mickey Mouse Comic-Karriere an in Zeitungen. Also Comic-Strips, wie man sie nennt, waren bis zu in die 30er Jahre das wichtigste Medium für Comics. Und Heft-Comics kamen erst so danach auf. Und Comics gab es da ja schon so 50, 40 Jahre. Und die wurden vor allem über Zeitungen transportiert. Und es gab schon seit 1930 den täglichen Strip mit Mickey Mouse und dann seit 1932 eine Sonntagsseite mit Mickey Mouse. Und der elementare Unterschied zwischen den Tagesseiten und den Sonntagsseiten waren, die Strips in Tageszeitungen waren immer schwarz-weiß und bestanden aus 3 oder 4 Bildern. Kennt man ja auch heute noch aus Zeitungen, aus denen die es noch gibt. Sonntagsstrips waren immer Teil einer Sonntagsbeilage, die dann vollfarbig war und die Strips nahmen dann eine ganze Seite ein. Und meistens waren diese Sonntagsbeilagen dann mehrere Seiten lang und jede Seite war halt einem anderen Strip gewidmet. Und ja, diese Sonntagsstrips waren damals schon so ein Highlight, also auch so ein Familienhighlight, auf das man sich die Woche gefreut hat. Und es gab dann auch bei Disney den Silly Symphony Strip. Das habe ich ja gerade schon ein bisschen erklärt, was das war. Also diese Cartoon-Filmreihe, wo halt alte Geschichten neu visualisiert und vertont worden sind. Und von vielen, vielen Cartoons, die Disney im Kino gezeigt hat, gab es damals Adaptionen als Silly Symphony Strip. Und so auch hier die kluge kleine Henne. Und diese Originalversion des Strips in den Originalfarben, die damals erschienen ist, die ist in diesem Sinne wirklich eine deutsche Erstveröffentlichung. Und das war dann der Startschuss von Donalds Comic-Karriere, die auch die nächsten Jahre in den Zeitungen weiter gedieh, kann man so sagen. Also ein paar Jahre nach diesem kluge kleine Henne-Strip hat Donald dann diesen Silly Symphony Strip übernommen und war dann Star seiner, quasi Star des wöchentlichen Sonntagscomics. Und ab 1938 hat er seinen eigenen Zeitungsstrip bekommen, der dann auch täglich lief in den Tageszeitungen und dann auch in den Sonntagszeitungen als eigener Strip Donald Duck statt Silly Symphony.
Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Fabian Groß zu Gast und wir sprechen über ein Jubiläum, nämlich über 90 Jahre Donald Duck. Und Fabian, du hast eben schon eine Menge von der Urgeschichte Donalds erzählt, im Film, im Comic. Und jetzt ist ja bei euch im Verlag, Ehapa Verlag, der dicke Donald erschienen, beziehungsweise erscheint jetzt bald. Das ist ja ein ganz dicker, aufwendig gestalteter Band, der sich eben diesen 90 Jahren Donald widmet. Wenn man da durchblättert, stellt einem sich sofort die Frage, wie macht man das? Wie trifft man eine Auswahl aus 50.000 Comics, die es ungefähr gibt von Donald mit unfassbar vielen Zeichnern, die da eine bedeutende Rolle gespielt haben? Ja, wie geht man daran und drapiert man das quasi so jahreszeitlich, also je nach Jahrzehnt oder so ein bisschen thematisch? Die Kapitel haben ja auch eigene Überschriften.
Mhm, ja. Also erstmal haben wir eine Geheimwaffe, das ist eine Internetseite, die nennt sich index.org und das handelt sich dabei um ein Wiki, also das ist von Usern zusammengestellt, sicherlich keine offizielle Disney-Quelle, aber wird quasi, glaube ich, von allen Leuten, die weltweit in Verlagen arbeiten, die Disney-Comics herausgeben, genutzt, weil da sind fast alle Comics katalogisiert und suchbar nach Stichwörtern und Zeichnern und Storycodes und Erstveröffentlichungen. Und die Seite ist unverzichtbar, wenn man so ein Band zusammenstellen will und hat mir schon sehr viele treue Dienste geleistet. Aber natürlich wusste ich ungefähr, was ich machen wollte. Ich habe ja darüber gesprochen, dass das Geheimnis von Donalds Erfolg so ein bisschen ist, wie wandelbar er ist und in wie vielen verschiedenen Rollen man ihn sieht. Und die Idee war dann, ein Buch nach Kapiteln zusammenzustellen, wo diese Rollen so ein bisschen gezeigt und aufgedröselt werden. Und deswegen gibt es ein Kapitel, wo Donald gezeigt wird, wie er halt mit seinen Familienmitgliedern ist, also welche Rolle er in der Familie Duck übernimmt, natürlich als Erziehungsberechtigter für die Neffen und als Freund von Daisy und Rivale von Gustav. Da findet er sich schon in ganz vielen Rollen wieder. Dann haben wir ein Kapitel über die Abenteuer, die er erlebt, also die langen Abenteuergeschichten. Dann gibt es ein Kapitel darüber, ja, wie seine Stimmungsschwankungen dargestellt werden, weil Donald ist ja, wenn er für eins bekannt ist, dann vor allem für seine Wutausbrüche. Und da gibt es dann ein paar Geschichten, die darauf eingehen. Und dann gibt es ein Kapitel über Donalds viele Jobs und Berufe und Hobbys, denn das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt seiner Persönlichkeit. Donald wechselt fast täglich seine Jobs und noch schneller seine Hobbys und stürzt sich meistens auf jede neue Profession mit Leidenschaft und scheitert dann eben so spektakulär. Und dann haben wir noch ein Kapitel, in denen auf Donalds Rollenspiele als Superhelden eingegangen wird, denn es wurde ja in den 60er Jahren die Superhelden-Geheimidentität von Tomias zum Beispiel erfunden, dann in den 2000er Jahren nochmal eine James-Bond-Parodie namens Doppelduck, die den Autoren die Möglichkeiten gab, nochmal ganz andere Arten von Geschichten zu erzählen. Ja, und des Weiteren, was mir auch wichtig war, war eine Auswahl der Zeichner und Autorinnen zusammenzustellen, die auch ein bisschen dem gerecht wird, der Vielfältigkeit, die diese Geschichten ausmacht. Denn wir haben natürlich Karl Barks, den Großmeister und den wichtigsten Donald-Zeichner und die Zeichner, die versucht haben, vor allem Barks' Stil nachzueifern. Dann gibt es aber auch Geschichten aus anderen Ländern, wie zum Beispiel in Italien hat sich ein eigener Stil entwickelt, der heute in den lustigen Taschenbüchern zu finden ist. Und auch da eine Auswahl der wichtigsten Zeichner zu treffen. Und natürlich haben wir auch Don Rosa mit einer Geschichte vertreten, der ja stilistisch nochmal eine ganz besondere Note in Disney Comics gebracht hat, mit einem relativ underground-artigen Stil und Humor. Und so fügt sich dann so ein Band durch viel Sucharbeit und auch Erinnerungen an Geschichten so, ach, weißt du noch damals, als ich 8 war, gab es ja auch diese Geschichte in lustigen Taschenbüchern oder der Mickey Mouse, die ich ganz toll fand, die könnte man ja nochmal wieder hervorkramen. Dann ist natürlich auch wichtig, dass jeder Band eine ausgewogene Anzahl hat an wirklich Erstveröffentlichungen. Also wir haben auch in diesem Band alte Geschichten aus den 40er Jahren, die noch nie in Deutschland veröffentlicht worden sind. Das ist mir dann auch immer wichtig, dass das auch für Sammler einen echten Mehrwert hat. Und ja, so fügt sich so ein Buch halt wie so ein Puzzle zusammen.
Ja, die hast du ganz schön beschrieben und genau die Überschriften sind auch wirklich passend gewählt, wie du es gerade erzählt hast. Ne? Das eine ist ja der Überschrift, Duck, ärgere dich nicht. Also wo, klar ist, wo man sofort diesen, was du eben gesagt hast, diesen wutschnaubenden Donut vor Augen hast, wenn es wieder schief geht. Und du hast es erwähnt, es sind Erstveröffentlichungen drin, es sind auch Geschichten drin, die aus heutiger Sicht oder mich auch erstmal vom Zeichenstil irritiert haben, weil ich gar nicht wusste, dass es das in den 40er Jahren schon gab. Es sind die, ich würde da jetzt einmal gerne kurz auf die Geschichte Die drei Caballeros eingehen, die auch eine Erstveröffentlichung von 1945, wo ja schon allein der Zeichenstil ein anderer ist, also eher offener, ohne Rahmung. Und die Handlung ist auch eine unglaublich lange Geschichte, hatte ich den Eindruck, die sehr ausführlich lang ist, aber jetzt kannst du mich gern korrigieren, wenn du da ganz anderen Eindruck hast. Ich hätte den Eindruck, dass sie noch nicht so stringent den Witz oder dieses Charmante beinhaltet und einen stringenten Erzählstrang hat, sondern eher einzelne Episoden, die aus heutiger Sicht, so ein, wenn man gerade die Comics der 80er, 90er Jahre kennt mit Donald Duck, haben mich ein bisschen irritiert, weil es eher so ein bisschen, ja, ich will das gar nicht so böse sagen, so ein bisschen belangloser wirkt als Geschichte.
Ja, du kannst so nennen, ich würde es eher als so einen charmanten Throwback nennen. Es stimmt tatsächlich, also die drei Caballeros-Geschichte, der Grund ist einfach dafür, auch hier handelt es sich um eine Adaption eines Films. Und zwar kam in den 40er Jahren kam ein Film in die Kinos, das war 1943, glaube ich, die drei Caballeros, die Donald zeigen mit zwei Freunden, nämlich José Carioca, den Papagei aus Brasilien, und dann Pancho Pistoles, dem mexikanischen Hühnervogel und Cowboy. Und ja, dieser Film war tatsächlich mehr so eine Art, wie sagt man das, eine Art Travelogue, ein Reisebericht, auch mit viel Musik und eher wenig Handlung. Und es oblag dann dem Zeichner Walt Kelly, der später übrigens in den USA sehr berühmt geworden ist für seinen eigenen Comicstrip Pogo. Dem oblag es dann, diese Geschichte quasi in Comicform zu adaptieren. Und da dieser Film keine richtige durchgehende Handlung hat, hat auch dieser Comic basiert halt auf dieser episodenartigen Struktur. Also da muss man sagen, das ist auch ein Comic, der auch für damalige Verhältnisse aufgrund dieser Umstände, wie er zustande gekommen ist, eher experimentell war oder ist. Aber das macht für mich auch ein bisschen den Reiz davon aus, halt in so einem Jubiläumsband zu zeigen, ja, was für unterschiedliche Arten es gibt, diese Disney-Comics zu erzählen. Und vor allem ist auch so ein Band eine Gelegenheit, so eine Geschichte zu veröffentlichen, die jetzt vielleicht im Kontext eines ganz normalen Bandes, also eines normalen lustigen Taschenbuch oder eines normalen Mickey Mouse Magazin nicht zu finden wäre, weil sie halt zu sehr abweicht von der Norm. Und das macht dann ja den Reiz für mich auch ein bisschen aus, dann im Rahmen eines solchen Projektes dann zu bringen.
Das kann ich total gut nachvollziehen. Das hast du auch sehr schön erklärt. Vielen Dank nochmal. Also, weil das war mir nicht klar. Und das, genau das ist es ja, wenn man jetzt in dieses Buch so genauer reingeht, dann gehen wir in diese 90 Jahre Donald Duck-Geschichte rein. Ich muss nochmal einmal einen Sprung machen zum Anfang. Das habe ich, das ist dann irgendwie untergegangen eben im Gespräch bei Die kluge kleine Henne, hatte ich eben auch kurz erwähnt. Das ist ja auch in Reimform geschrieben. War das eigentlich typisches Merkmal für diese ersten Jahre oder war das bei Die kluge kleine Henne auch nur ja, so eine Spielart, so ein Experiment? Weil Reime kommen ja eigentlich nur noch selten vor und wenn, werden sie eher stilistisch humorvoll eingesetzt.
Ja, auch das war tatsächlich so ein Ansatz, dieses Musikalische aus diesem Silly Symphony Film so in den Comic, in das Medium so rüberzubringen, dass diese tatsächlich so in Reimform präsentiert worden sind, so dass man sich quasi nur noch die Musikuntermalung denken musste. Also ja, das war aber auch was wirklich den ersten Comics, also Zeichnungscomics aus den 30er Jahren vorbehalten war und auch so ein stilistisches Merkmal, dass dann so die Heftcomics ab den 40ern, aber auch die regulären, zum Beispiel Mickey Mouse und Donald Strips in den 30ern schon nicht mehr hatten. Also diese Reimeform ist tatsächlich was, ja, auch was, was aus heutiger Sicht reizvoll altmodisch ist, aber was natürlich auch ja, von dem Alter der Geschichten zeugt, kann man auch so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch irgendwo charmant. Ich habe mich, als ich es gelesen habe, dunkel daran erinnert, dass in meiner Kindheit gab es auch andere Comic-Versionen in Reimform, aber ich kann dir nicht mehr sagen, wer das war. Also das war so ein Déjà-vu bei mir, dass ich dachte, das habe ich irgendwo auch schon mal als Kind in den Händen gehalten. Also nicht aus dem Duck-Universum, irgendein anderer Zeichner. Die Figur Donald nochmal zurück, also auch optisch, nicht nur in den Geschichten und als Charakter, auch optisch hat sie sich dann in den ersten Jahren weiterentwickelt. Sie wurde von Fred Spencer überarbeitet. Am Anfang ist es ja noch ein Enterich mit einem sehr großen Schnabel, der noch eher wirklich an Ente gehalten ist. Dann erfolgt diese Überarbeitung, die dann eigentlich bis heute dann nicht wieder weiter überarbeitet wurden. Scheinbar hat man das Endmodell von Donald gefunden.
Ja, Donald war, das ist eigentlich eine Entwicklung, die man bei vielen Cartoon-Figuren sieht. Donald war bei seinen ersten Auftritten noch deutlich tierischer angelegt, also noch deutlich mehr nach seinem tierischen Vorbild. Die Arme und Hände waren tatsächlich eher wie Flügel. Auch der Körper war eher so angelegt wie, also zum Beispiel der Schnabel und so war viel länger. Die Beine waren watscheliger. Es erinnerte schon mehr an eine echte Ente. Und ja, wie auch von der Persönlichkeit her menschlicher geworden ist, so ist das auch vom Look her tatsächlich. Und halt immer mehr anthropomorph. Also immer mehr wie quasi eine Mensch in Entengestalt, sagen wir jetzt mal, mit realistischerer Darstellung der Hände und halt einfach der Art, sich zu bewegen. Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die nach seinem Debüt in den Jahren darauf so entstanden ist und dann sich auch relativ schnell dann so festgesetzt hat und so, ja, der Donald so aus ungefähr in den 40ern oder den frühen 40ern ist er tatsächlich der endgültige Donald. Und das gab es, wie gesagt, bei vielen anderen Figuren. Auch bei Mickey Mouse war es so, dass es in den ersten Cartoons, der teilweise noch so groß dargestellt wurde wie eine richtige Maus und ja auch schnell Menschengröße angenommen hat, sozusagen. Es gibt auch bei anderen Figuren, auch zum Beispiel Fix und Foxy sahen mal aus wie echte Füchse und sahen daraufhin aus wie Kinder halt mit Fuchsköpfen, sag ich jetzt mal. Ja, das ist so ein relativ natürlicher Prozess einer Cartoon-Figur, wenn sie sich denn entwickelt in Richtung etablierte Figur.
Ja, und auch von der Bedeutung der Figur, wir haben es eben schon ein paar Mal erwähnt, hat Donald wirklich an Gewicht gewonnen. Er ist ja erst so als Sidekick aufgetaucht neben Mickey Mouse und relativ schnell zu einer eigenständigen Figur geworden, der dann ja auch getrennt wurde von dem Universum von Mickey Mouse. Und Carl Barks ist mir jetzt auch nochmal in der Beschäftigung mit 90 Jahre Donald bewusst geworden, was für eine zentrale Rolle er gespielt hat. Er hat ja dann, nachdem Donald sich wirklich etabliert hat und diesen eigenen Sonntagstrip hatte, dann diese ganzen bekannten Figuren ja eigentlich weiterentwickelt, von Daisy über Vetter Franz, Oma Duck, Auto und letztendlich, du hattest es eben schon einmal erwähnt, bis 1947 auch Uncle Scrooge, Dagobert Duck dann erfunden wurde. Also eigentlich verdanken wir da ja, wenn man jetzt auf diese 90 Jahre blickt, Carl Barks doch wirklich eine ganz schöne Menge, ne? Und um diese zentrale Figur Donald drumherum.
Ja, definitiv. Also Carl Barks begann zwar seine Disney-Karriere auch beim Cartoon, also der hat ab 1937, 1938 auch in den Donald-Trickfilmen mitgearbeitet und war halt in der Funktion zum Beispiel Storyboard-Zeichner und ja so Ideenmensch, der auch tatsächlich an der Entwicklung von Figuren wie Tick-Tick und Track mitgearbeitet hat. Aber seine echte Karriere, also die, für die wir ihn für die er halt wirklich legendär geworden ist, war die halt als Comiczeichner von Donald ab 1942. Denn das war halt die Zeit, in der Donald halt begonnen hat, auch ein Heft-Comic Star zu werden, sag ich mal. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Donalds Comic-Karriere fing in den Zeitungen an, Aber ab Ende der 30er kamen halt immer mehr so Heftcomics auf, auch zum Beispiel Superman und Konsorten. Und dann hat auch Disney Lizenzen vergeben, dass die Figuren von Disney in den Heften auftreten konnten. Also das berühmteste Disney-Comic-Heft hieß Walt Disney's Comics and Stories, das zunächst auch nur diese Zeitungsstrips nachgedruckt hat. Aber bald hat sich der Verlag Western Publishing dazu entschieden, auch Comics direkt für die Hefte zu produzieren. Und Karl Barks hat sich damals als Zeichner beworben. Der hatte damals seinen Job gekündigt in den Disney Studios und ist dann Comiczeichner geworden. Und in den nächsten 25 Jahren, also der ist 1967 offiziell in Rente gegangen, war Karl Barks der Zeichner, der Donalds Karriere halt vorangetrieben hat. Er hat halt eine ganze Riege an Nebenfiguren für Donald erschaffen, wie Onkel Dagobert natürlich, Gustav Ganz, Daniel Düsentrieb, die Panzerknacker, später Gundel Gaukelei und so. Und er hat vor allem auch den Namen Entenhausen etabliert. Den gibt es seit 1944. Und seitdem wohnt Donald in Entenhausen, wobei sich das erst in den 50er Jahren so richtig durchsetzte. Also Karl Barks hat auch danach noch ein paar Mal Burbank als Donalds Wohnort angegeben, also den Sitz der Disney Studios in Kalifornien. Aber so ab den frühen 50ern hatte sich dann Entenhausen, also Duckburg im Original, komplett durchgesetzt. Und ja, es war halt so, dass Donald im Cartoon halt eine ikonische Figur ist, aber doch eine relativ eindimensionale. Und im Comic kam er dann halt wirklich zur Geltung. Da kam seine Persönlichkeitszüge richtig zur Geltung. Da konnte er halt richtig sprechen. Und da hat ihn Karl Barks halt eingesetzt in sowohl humoristischen Kurzgeschichten als auch in langen Abenteuergeschichten. Und das hat diesen Weg geebnet für andere Zeichner und Zeichnerinnen und Autoren, halt diese Figur auch noch stetig weiterzuentwickeln. Und auf diesem Fundament, was Karl Barks geschaffen hat, bauten dann alle Comiczeichner nach ihm auf.
Ihr hört die Sendung Vorlese und wir feiern heute zusammen mit Fabian Groß 90 Jahre Jubiläum Donald Duck. Und wir haben jetzt schon ganz viel über die Geschichte dieser Figur gesprochen, Fabian. Was mir gar nicht klar war, dass Donald dann in den 40er Jahren auch in Propagandastreifen in den USA mitgewirkt hat. Einmal Donald gets drafted, also Donald wird eingezogen. Und noch viel eindrücklicher, als ich mir den angeguckt habe, ist der Führers Face, wo er in Nazi-Deutschland einen Albtraum erlebt, was ja verdammt realistisch in Comic-Stil gezeichnet worden ist.
Es war Standard in den 1940er Jahren, also nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, dass Cartoon-Figuren und popkulturelle Figuren quasi auch in den Krieg zogen. Also das zog sich durch alle Studios. Wir haben Popeye, der gegen die Nazis kämpfte. Bugs Bunny, der sich über Hitler lustig machte. Und auch bei Disney halt gab es diese ja, Propagandafilme, die halt die Moral der US-Amerikaner aufbauen sollte und auch unterhalten sollte. Also es war so ein Mix. Und ja, es gab eine Reihe von Kurzfilmen, in denen Donald zur Armee eingezogen wurde, zur US Army, meistens dann mit Carter Carlo als seinem Vorgesetzten. Und dann gab es auch tatsächlich Propagandafilme, die ein bisschen ernsthafter auf die Sachen eingingen. Einer heißt zum Beispiel The Spirit of 43. Das ist ein Film, wo Donald von seinem Gewissen dazu gebracht wird, sich für den Kriegsansatz der USA einzusetzen, also sowohl moralisch als auch finanziell. Und Der Führers Face ist ein Film, in dem Donald einen Albtraum erlebt, in dem er sich in Nazi-Deutschland wiederfindet und dann ja die ganze Zeit salutieren muss. Und ja, das ist ein Film, der das tatsächlich sehr eindrücklich auf die Schippe nimmt, dieses ganze deutsche, wahnhafte, militaristische. Und das löst sich natürlich auch in Wohlgefallen auf, denn es wird am Ende als Sicherheitsalbtraum von Donald enthüllt, der daraufhin halt voller Stolz die amerikanische Flagge küsst und sich als wahrer Patriot herausstellt. Und ja, aus heutiger Sicht sind viele dieser Filme kurios und man muss auch sagen, einige dieser Filme, vor allem die sich mit den Japanern als Feinde der USA beschäftigt, sind auch extrem stereotyp und rassistisch. Also Bugs Bunny kämpft gegen Japaner zum Beispiel. Aber sie geben auf jeden Fall einen sehr interessanten Einblick in so Verfassungen der USA in den 40er Jahren und zeigen, wie halt diese Popkulturfiguren halt ihren Teil dazu beigetragen haben, dass dieses Kriegsthema und auch die Moral, diese schwierige Zeit durchzuhalten, ja, die dazu ihren Beitrag geleistet haben. Also historisch extrem interessant.
Mhm. Weg von der Historie noch einmal auch in die Historie, nämlich zu dem Buch. Ich würde gerne noch einmal zum Ende der Sendung auf die Zeichner und Zeichnerinnen eingehen. Du hattest es erwähnt, wir haben einige besprochen, wie Don Rosa, Karl Barks, die das Universum der Ducks extrem geprägt haben. Aber auch in dem Buch Der dicke Donald, der Jubiläumsband, kommen natürlich auch Zeichner aus anderen Ländern. Da gibt es echt einige, habe ich das Gefühl, einige Hotspots der Zeichenschule, Niederlande, Italien und natürlich Don Rosa in den USA, aber auch deutsche Zeichner. Wie in aller Kürze, wie muss man sich das ungefähr vorstellen, dieses Universum und die Stilrichtung?
Man kann sich so vorstellen, dass nachdem das in den USA begonnen hatte, bald auch andere Länder nachzogen. Also wie ich schon sagte, hat sich in Italien so ein eigener Stil entwickelt. Die haben auch schon in den 40ern begonnen, eigene Comics zu produzieren. Da gibt es auch sehr klangvolle Namen, also für Comic-Fans wie Romano Scarpa oder Massimo De Vita, die wirklich den Stil pflegen, wie er heute im lustigen Taschenbuch zu sehen ist. Und wohingegen sich halt in anderen Ländern stärker an Karl Barks orientiert wurde. In den Niederlanden gibt es auch eine eigene Comicproduktion seit den 70ern bis heute. Und die Zeichner, die da die Stars sind, Dan Jippes, Mau Heymans, die orientieren sich stilistisch und erzählerisch sehr stark an Karl Barks. Dann gibt es in Brasilien eine eigene Schule oder eine eigene Produktion, die auch wieder recht anders ist. Aus Deutschland gibt es auch einige Zeichner, wobei man da sagen muss, dass Deutschland nie eine eigene Produktion hatte. Und zwar der deutsche Verlag, der die Disney Comics rausbringt, ist ja der Egmont Verlag, der seinen Mutterkonzern in Dänemark hat. Und aus Dänemark hat Egmont dann Sitze in Norwegen, Schweden, Deutschland, Polen etc. Und von dort aus werden halt die Inhalte produziert, die heute vor allem in der Mickey Mouse zu finden sind. Es gibt aber einige interessante, also einige deutsche Zeichner. Ulrich Schröder ist einer, der wird auch dieses Jahr in Erlangen beim Comic-Salon sein, der großen Messe Ende Mai, genauso wie Jan Gulbrandsen, der Münchner Zeichner. Also so ein bisschen Vertretung im Disney-Comic-Kosmos haben wir Deutschen auch. Ja, aber das ist tatsächlich so, dass das ein sehr vielfältiges, vielseitiges Geschäft ist. Und ja, das Buch versucht auch ein bisschen, die alle oder viele davon so ein bisschen darzustellen und eine repräsentative Auswahl zu schaffen.
Das finde ich ist gelungen und ist ja wirklich auch ein dicker Wälzer geworden, der dicke Donald. Fabian, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für diesen Ausflug ins DAC-Universum, was in den heutigen Zeiten, die ja von Krisen geprägt ist, immer wieder Spaß macht, dass man einfach merkt, ein Mensch braucht einfach auch Freude, braucht Fantasie. Und ich habe den Eindruck, dass Donald wahrscheinlich auch irgendwann 180-jähriges Jubiläum feiern wird. Also
ja, da bin ich auch optimistisch.
Bist du auch, ne? Ja, genau, dann bist du schon in Rente, ich auch. Aber genau, es wird es auf jeden Fall weitergeben. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß mit diesem Jubiläumsjahr, was jetzt ansteht. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich ebenfalls.
Bis dann.
Bis zum nächsten Jubiläum.
Ja, genau. Tschö.
Tschüss.